Elftes Kapitel. Der Nautilus. Der Kapitän Nemo stand auf. Ich folgte ihm. Eine Doppeltür im Hintergrund des Saales öffnete sich und ich trat in ein Zimmer von gleicher Größe wie das, welches wir verließen. Es war eine Bibliothek. An den Wänden ragten hohe Gestelle von schwarzem Palisander mit Kupfer ausgelegt, auf deren Fachbrettern eine große Zahl gleichförmig eingebundener Bücher standen. Dieselben liefen ringsum an allen Wänden und schlossen sich unten an geräumige, mit dunkelbraunem Leder ausgeschlagene Divane, welche die bequemsten Polster darboten. Leichte, bewegliche Pulte, die man nach Belieben näher oder ferner rücken konnte, dienten beim Lesen zum Auflegen der Bücher. In der Mitte stand ein großer Tisch, der mit Broschüren bedeckt war, worunter sich auch einige bereits alte Zeitschriften befanden. Dies harmonische Ganze war von elektrischem Licht bestrahlt, das aus 4 glatt polierten Kugeln, die im Plafond zur Hälfte eingelassen waren, herabfiel. Ich sah mich mit wahrer Bewunderung in dem so sinnreich eingerichteten Saale um. »Kapitän Nemo«, sagte ich zu meinem Wirt, »das ist eine Bibliothek, die manchem Palast auf der Erde Ehre machen würde. Ich bin wahrhaft in Staunen versetzt bei dem Gedanken, sie auf dem Meeresgrund zu finden.« »Wo fände man einen stillern, ungestörtern Aufenthalt, Herr Professor?«, erwiderte der Kapitän Nemo. »Finden Sie im Studierzimmer Ihres Museums eine so vollständige Ruhe?« »Nein, mein Herr, und zugleich ist sehr ärmlich gegen das Ihrige. Sie haben da wohl 6.000 bis 7.000, 12.000, Herr Aronnax. Diese einzige Bande fesseln mich noch an die Erde. Aber seit dem Tag, wo mein Nautilus zum ersten Mal unter die Gewässer tauchte, existiert die Welt für mich nicht mehr. An jenem Tage habe ich meine letzten Bücher, meine letzten Broschüren und Zeitschriften gekauft und seitdem lebe ich in dem Gedanken, dass die Menschheit nichts weiter gedacht und geschrieben hat. Diese Bücher, Herr Professor, stehen übrigens zu Ihrer Verfügung, um nach Belieben davon Gebrauch zu machen.« Ich dankte dem Kapitän und trat näher zu den Büchern heran. Es waren da aus der Moral und Literatur, den exakten Wissenschaften, Schriften aus allen Sprachen in Menge, aber aus der Staatswirtschaft sah ich nicht ein einziges. Sie schien an Bord streng geächtet. Alle diese Bücher waren, ohne Unterschied, aus welcher Sprache, nach Rubriken geordnet. Ein Beweis, dass der Kapitän des Nautilus die Bände, wie er sie zufällig griff, geläufig lesen konnte. Unter diesen Büchern bemerkte ich die Meisterwerke alter und neuer Literatur. Das heißt, alles Schönste, was der menschliche Geist von Homer bis auf die jetzt lebenden Koryphäen geliefert. Aber wissenschaftliche Werke waren darin vorzugsweise bedacht. Mechanik, Ballistik, Meteorologie, Geographie, Geologie waren dabei nicht minder vertreten als die gesamte Naturgeschichte. Und ich sah wohl, dass ihnen der Kapitän vorzugsweise seine Studien widmete. Darunter fanden sich denn auch die beiden Bände, welche mir eine so gute Aufnahme beim Kapitän Nemo verschafften. Und aus einem anderen Werke von Joseph Bertrand, welches, wie mir bekannt war, im Laufe des Jahres 1865 ausgegeben wurde, konnte ich entnehmen, dass die Ausstattung des Nautilus nicht später vorgenommen wurde, dass also der Kapitän Nemo sein unterseeisches Leben seit höchstens 3 Jahren führte. Der Zeitpunkt ließ sich wohl durch weitere Forschung, wofür ich ja Muße genug hatte, noch genauer feststellen. Für jetzt galt es, die Wunder des Nautilus zu besichtigen. »Mein Herr«, sagte ich zum Kapitän, »ich danke Ihnen, dass Sie mir diese Bibliothek zur Verfügung stellen. Sie enthält kostbare Schätze der Wissenschaft, welche ich benutzen will.« »Dieser Saal«, sagte der Kapitän, »ist nicht bloß eine Bibliothek, sondern auch ein Rauchzimmer.« »Ein Rauchzimmer«, rief ich aus, »also raucht man an Bord?« »Allerdings.« »Dann muss ich wohl glauben, mein Herr, dass Sie noch in einiger Verbindung mit der Havanna stehen.« »Durchaus nicht«, erwiderte der Kapitän. »Nehmen Sie diese Zigarre, Herr Aronnax, und wenn sie schon nicht aus der Havanna kommt, werden Sie doch, wenn Sie Kenner sind, damit zufrieden sein.« Ich nahm die Zigarre, welche einer Landrée ähnlich geformt war, aber aus Goldblättern zu bestehen schien, Ich zündete sie an dem kleinen Brasero an, das ein elegantes Fußgestell von Bronze hatte, und fing an, mit dem Wonnegefühl eines Schmauchers, der seit 2 Tagen das Rauchen entbehrt hatte, zu dampfen. »Das ist vortrefflich«, sagte ich, »aber Tabak ist's nicht.« »Nein«, erwiderte der Kapitän, »dieser Tabak kommt weder aus der Havanna noch dem Orient. Es ist eine Art nikotinhaltiges Seegras, das mir das Meer etwas sparsam liefert. Vermissen Sie die Londres, mein Herr Professor?« »Kapitän, von jetzt an mag ich sie nicht mehr.« »So rauchen Sie davon nach Belieben und ohne über den Ursprung derselben sich Gedanken zu machen. Sie sind von keiner Regie kontrolliert und sind darum nicht minder gut, denke ich.« »Im Gegenteil.« Nun öffnete der Kapitän Nemo eine Tür gegenüber der, durch welche wir in die Bibliothek gekommen waren, und wir traten in einen sehr großen, glänzend erleuchteten Saal. Er war 4-seitig, mit abgestumpften Ecken, 10 Meter lang, 6 Meter breit, 5 hoch, ein erleuchteter, mit leichten Arabesken verzierter Plafond spendete helles und mildes Licht auf alle Merkwürdigkeiten dieses Museums. Denn es war wirklich ein Museum, worin eine einsichtige und freigebige Hand alle Schätze der Natur und Kunst vereinigt hatte, samt allerlei künstlerischem Beiwerk, welches das Atelier eines Malers kennzeichnet. 30 Meisterwerke in gleichförmigen Rahmen um glänzende Panoplien gruppiert, zierten sie im strengen Stil 30 Meisterwerke in gleichförmigen Rahmen um glänzende Panoplien gruppiert, zierten die im strengen Stil tapezierten Wände. Ich sah die Gemälde von höchstem Kunstwerk, die in den Sammlungen und Ausstellungen Bewunderung erregt hatten. Und in den Ecken des prachtvollen Museums standen köstliche Statuen in Marmor und Bronze, Nachbildungen der schönsten antiken Muster. »Herr Professor«, sagte darauf der Kommandant des Nautilus, »entschuldigen Sie die in diesem Salon herrschende Unordnung.« »Mein Herr«, erwiderte ich, »ohne dass ich weiß, wer Sie sind, darf ich wohl einen Künstler in Ihnen erkennen.« »Einen Kunstliebhaber höchstens, mein Herr. Vormals machte mir's Freude, diese schönen Werke der Menschenhand zu sammeln. Ich suchte begierig und unermüdlich, und es gelang mir, einiges Wertvolle zusammenzubringen. Dies meine letzten Erinnerungen an die Erde, die nun für mich tot ist.« »Und diese Musiker«, sagte ich und wies auf die Partituren von Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Herold, Wagner, Aubert und andere, welche auf einem stattlichen Orgelpiano lagen. »Diese Musiker«, erwiderte der Kapitän Nemo, »gehören gleich Orpheus einer entschwundenen Zeit. Und ich bin tot, ebenso wie die, welche 6 Fuß tief unter der Erde ruhen.« Der Kapitän, in tiefen Gedanken versunken, vergaß seine Umgebung, indes ich fortfuhr, die Schätze und Merkwürdigkeiten des Salons zu mustern. Es fanden sich da Seltenheiten aus dem Naturreiche von bedeutendem Wert, hauptsächlich Pflanzen, Muscheln und andere Erzeugnisse des Meeres, die ohne Zweifel der Kapitän persönlich gesammelt hatte. Mitten im Salon sah man in elektrischer Beleuchtung einen Springbrunnen mit einem Becken aus einer einzigen Muschel von einer der größten Molluskenarten, deren fein verzierter Rand 6 Meter Umfang hatte und die demnach größer war als die Riesenweihkessel in der Kirche zu Saint-Sulpice zu Paris, welche einst die Republik Venedig dem König Franz I. zum Geschenk machte. Um dieses Becken herum waren unter Glasbehältern mit Kupferbeschlag die kostbarsten Meeresprodukte mit Etiketten geordnet, welche je den Blicken der Naturforscher sich darboten. Man begreift, welche Freude für den Professor der Naturgeschichte. Die Zoophyten boten höchst merkwürdige Musterstücke aus den Gruppen der Polypen und Echinodermen dar. Aus der Klasse der Mollusken sah man so äußerst kostbare Stücke, dass sie einen etwas erregbaren Conchyliologen außer sich bringen konnten. Seitwärts in besonderen Fachbehältern lagen die schönsten Perlenschnüre gereiht, deren Feuer im elektrischen Licht spielte, rosenfarbene, grüne, gelbe, schwarze, blaue, seltene Produkte verschiedener Mollusken aller Meere. Manche dieser Perlen waren von der Größe eines Taubeneis und kamen an Wert den berühmten des Schahs von Persien und des Imams von Maskat gleich. Den Wert dieser Sammlung zu beziffern, war fast unmöglich. Während ich mich fragte, woher dem Kapitän die Summen für solche Liebhabereien geflossen sein konnten, überraschte er mich durch die Äußerung: »Sie mustern meine Muscheln, Herr Professor. Sie können in der Tat einem Naturforscher Freude machen. Für mich haben Sie jedoch den besonderen Reiz, dass ich sie alle eigenhändig gesammelt habe. Und es ist kein Meer, das ich nicht dafür durchforscht hätte.« »Ich begreife, Kapitän, diese Freude, sich inmitten solcher Schätze zu ergehen. Sie haben sich selbst dieselben gesammelt? Eine gleiche Sammlung von Seeprodukten findet sich in keinem Museum Europas. Aber wenn ich dafür meine Bewunderung erschöpfe, was bleibt mir dann noch für das Schiff, worauf sie sich befindet? Ich will zwar nicht in ihre Geheimnisse dringen, doch gestehe ich, dass die bewegende Kraft, welche der Nautilus in sich schließt, die Vorrichtungen, um seine Bewegungen zu lenken, das mächtige, ihn beseelende Agens, dies alles meine Neugier im hohen Grade auf sich zieht. Ich sehe an den Wänden dieses Salons Instrumente, deren Bestimmung mir unbekannt ist. Darf ich wissen?« »Herr Aronnax«, erwiderte der Kapitän Nemo, »ich habe Ihnen gesagt, dass Sie an Bord meines Schiffes frei sind. Folglich ist Ihnen kein Teil des Nautilus untersagt. Sie können ihn im Detail besichtigen, und ich mache mir ein Vergnügen daraus, Ihr Cicerone zu sein.« »Ich weiß nicht, mein Herr, wie ich Ihnen dafür danken kann, aber ich will Ihre Gefälligkeit nicht missbrauchen. Ich möchte Sie nur fragen, zu welchem Gebrauch sind diese physikalischen Instrumente bestimmt?« »Herr Professor, die nämlichen Instrumente finden sich in meinem Zimmer, wo ich mir das Vergnügen machen will, ihren Gebrauch Ihnen zu erklären. Aber zuvor besuchen Sie die Ihnen vorbehaltene Kabine. Sie müssen doch Ihre Einrichtung an Bord des Nautilus kennenlernen.« Ich folgte dem Kapitän, der mich durch den Gang des Schiffes in das Vorderteil führte, und zwar nicht in eine Kabine, sondern in ein elegantes Zimmer, mit Bett, Toilette und verschiedenen anderen Möbeln. Ich konnte meinem Wirte nur dankbar sein. »Ihr Zimmer stößt an das meinige«, sagte er, indem er eine Tür öffnete, »und meines führt auf den Salon, wo wir uns eben befanden.« Ich trat ins Zimmer des Kapitäns. Es sah ernst, fast mönchisch aus. Ein eisernes Lager, ein Arbeitstisch, einige Toilettenmöbel, alles in einem Halbdunkel. Nichts für die Behaglichkeit, nur das streng Notwendige. Der Kapitän Nemo wies auf einen Stuhl und sprach: »Belieben Sie, Platz zu nehmen.« Ich setzte mich wieder, er ergriff das Wort und sprach:
Hallo, hallo, liebe Zuhörer. Herzlich willkommen zu Gemalum 100, der 11. Folge in der 5. Staffel. Gemalum heißt wie immer Gerrit und Martin. Hallo, lieber Martin.
Hallo, lieber Gerrit.
Lesen und mehr. Und für das Meer ist heute wieder die Stefanie dabei.
Juhu, hallo, Stefanie.
Hallo, Meer.
Hallo, Meer. Also herzlichen Glückwunsch, Gerrit und Martin, zur 100. Folge.
Ja.
Also tapfer, tapfer, tapfer.
Das ist nicht abgesprochen.
Ja, und?
Unverschämt. So ein Meer. Du, jetzt machst du uns ganz verlegen.
Ja, ihr seid ganz schön fleißig.
Jetzt sage ich also. Nichts mehr.
Mehr. Genau.
Nee, ganz schön fleißig.
Alleine weiterreden.
Ach so, jetzt muss ich alleine weiterreden.
Okay. Nee, ganz schön fleißig, einfach nicht, ne?
Nee.
Also sagen
Sie. Ist ja ein
Sie,
Hobbyprojekt. Es hobbit so vor sich hin.
Ja, aber nachhaltig.
Das tatsächlich. Das,
ja.
Es, ja.
Hält sich schon so ein bisschen.
Ja, alle Achtung.
Zäh?
Hoffentlich nicht für die Zuhörer.
Wie nennt man das denn, wenn jemand nicht loslassen kann? Das ist nicht nachhaltig, ne?
Nein.
Wie war das denn, als Johannes Heesters nicht von der Bühne gehen wollte? Wie war das denn? Anhänglich? Es gibt doch ein Wort dafür.
Ja.
Egal. Es fällt uns bestimmt im Laufe des Gesprächs ein. Mhm. Irgendwann schreit einer auf und sagt, ich weiß es.
Gut, warten wir auf diesen Moment.
Aber anhänglich finde ich aber auch nett.
Anhänglich?
Ja, ja auch. Ich kann mir das so vorstellen, da ist so ein kleiner Podcast und der ist so ganz anhänglich bei euch beiden. Ja. So, also nicht ihr seid anhänglich, sondern der kleine Podcast ist so anhänglich, genau. und fühlt sich so wohl bei euch beiden.
Der lässt sich
von euch betüddeln und genau, fühlt sich wohl bei euch. So stelle ich mir das vor mit dem anhänglich.
Ja, und er hat ja auch dich zum Freund gefunden. Zur Freundin gefunden.
Mhm. Ja, zumindest vorübergehend.
Okay.
Müssen wir
uns trennen.
Unser Meer weiß mehr.
Gut. Nein. Wir haben ja noch ganz schön viele.
Mehr Wissen.
Mehr Folgen hier. Mehr Folgen.
Das wird Folgen haben hier. Das mit Sicherheit, ja.
Apropos Meer. Heute haben wir ja von dem Martin gehört, was es so mehr noch in der Nautilus zu sehen gibt, außer dem Gefängnis.
Fröhliche Überleitungen.
Ja.
Unter dem Meer und jetzt, über dem Meer.
Und das war jetzt nicht vorbereitet, das war jetzt spontan. Oder
er hat
doch da
eine ganze Stunde gespielt. Ja. Wer weiß, was da alles für.
Das gebe ich jetzt nicht preis, was hier steht.
Die letzten zwei Wochen an dieser Formulierung gefeilt und jetzt hätte ich sie dir fast. Ach so, das war das Problem, ja.
Ja, aber also wir erfahren sozusagen die wissenschaftliche Einrichtung oder die Verlustierungsmöglichkeiten des Kapitän Nemo. Und in alter Manier würde ich vorschlagen, dass wir von vorne nach hinten durchgehen. Da waren ja doch einige komplizierte Worte drin.
Das hast du nett gesagt.
Wo wir mal gucken können, was die wohl bedeuten.
Ja, also ich finde, es geht ja schon schön mit dieser Einrichtung los, ne, mit leichten, beweglichen Pulten, die man nach Belieben hin und her rücken kann. So, ne. Da habe ich ja so gedacht, das würde ich mir für so einen Arbeitsraum.
Wer will das nicht haben? Ne,
eigentlich auch wünschen. So. Nö, das kann man mal so zu Gruppenarbeitsplätzen zusammen und dann wieder auseinander, so am besten noch so.
Ja, aber mit den Gruppenarbeitsplätzen ist jetzt ein bisschen da übertrieben nicht. Bei
ja,
Nemo.
Aber, ja, der ist ja mehr so ein Einzelgänger, das ist schon klar. Aber von der Idee her, so beweglich und flexibel, finde ich total modern.
Ja, so. Ja, finde ich auch. Am besten auch höhenverstellbar und dann mobil. Dann schiebst du es mal ans Fenster.
Genau. Ich meine, die mit dunkelbraunem Leder ausgeschlagenen Divane klingen jetzt eher ein bisschen nicht so leicht hin und her schiebbar. Aber bequem. Geräumig.
Ja, also ich habe auch beim Lesen habe ich gedacht, da könnte man sich's gut gehen lassen. Auf jeden Fall.
Ja.
Wo ich drüber gestolpert war beim Lesen, dass da Zeitschriften liegen, weil Zeitschriften ist ja für mich sowas, also ein Buch steht da und da steht auch mal 100 Jahre da, aber eine Zeitschrift ist etwas, das kommt und geht und da ist eine gewisse Dynamik drin und das hat eigentlich, das stand im Widerspruch. Beim ersten Lesen habe ich gedacht, wieso liegen da Zeitschriften? Also hier, wie heißt das beim Doktor da, diese blauen Dinger da.
Lesezirkel,
genau.
Genau.
Wer kommt
Frauen,
da?
Spiegel, Gala.
Was man also braucht, genau.
Ja, ADAC Motorwelt.
Und dann sage ich das Wort alte Zeitschriften.
Ja.
Und das im Weiteren wird ja auch gesagt, dass das eben keine gegenwärtigen aktuellen Zeitschriften sind, sondern irgendwie ist der Stand da eingefroren.
Ja, aber ich würde mal jetzt denken, dass das so wissenschaftliche Zeitschriften sind, so wie sie auch, heute eher in elektronischer Form, aber noch vor ein paar Jahren auch in Bibliotheken rumgestanden haben und die ja nicht unbedingt jetzt monatlich erscheinen, sondern vielleicht auch mal jährlich Erscheinungsfolge haben.
Okay, solch. Ich habe tatsächlich auch eher so an diese bunten Blätter gedacht. Ja, aber du hast natürlich recht.
Ja.
Science and Nature.
Zum Beispiel.
Ja. Das sind ja auch Zeitschriften, wenn man so
ja, will. Ja, genau.
Ich weiß gar nicht, gab es damals schon so populärwissenschaftliches Gedöns? Nö, ne?
Populärwissenschaftlich? Ja, das ist eine gute Frage. Wann hat das angefangen?
Also so Modezeitschriften und so, ja, steht ja jetzt außer Frage. Klatsch und Tratsch.
Ja, hat es bestimmt ganz früh schon gegeben, glaube ich.
Genau. Aber ob so...
Ja, was meinst du jetzt?
Ja, wie, was meine ich jetzt? So wie, oh Gott, wie heißen denn die heute?
Bild also, der Wissenschaft.
Ja, sowas.
Oder PM.
Ja.
Ja, aber das ist da, die Abgrenzung ist mir jetzt noch nicht klar.
Wissenschaftliche Zeitschriften sind, wo die WissenschaftlerInnen ihre Peer-Reviewed-Journals veröffentlichen. Ja. Und populärwissenschaftlich ist dann das wiederum häufig von JournalistInnen aufbereitet mit schönen Bildchen für die breitere Öffentlichkeit. Das eine also, ist für
populärwissenschaftliche Zeitschriften, ja. Seit wann es die gibt?
Ja.
Gibt es schon richtig lange. Geschichte zu Zeitschriften.
Ach, hast du was gefunden?
Wikipedia.
Ah.
Also ich lese gerade nur die Überschriften. Geschichte Anfänge bis zum 17. Jahrhundert. Also jetzt Zeitschriften allgemein, nicht
ja.
Populär.
Da wird es ja eher mehr so um Modemagazine gehen, denke ich mal. Welche Frisur trage ich heute?
Das würde ich jetzt mal...
Und Hofklatsch.
Zeitschriften im heutigen Sinne als fachlich spezifizierte Periodika gab es erst seit 1663 in Europa. Vorher wurden verschiedenste Formen von Druckschriften wie Flugschriften, Wochenschriften, Einblattdrucke, Streitschriften, Relationen, Messrelationen, Avisen, Chroniken und weitere hergestellt, die aber zumindest aktuell gesellschaftliche Ereignisse beschrieben und daher eher als Zeitung im heutigen Sinne einzuordnen sind. Dies gilt auch für die Rorschacher Monatsschrift von 1597 als erstes deutschsprachiges Periodikum. Seit 1663 erschienen in Frankreich und England fachspezifische Zeitschriften wie das Journal des Savants oder Scavant, keine Ahnung, Paris 1685 und die Philosophical Transactions of the Royal Society. Schon in den jeweiligen Landessprachen, obwohl das in der Wissenschaft vorherrschende Latein auch weiterhin publizistischer Standard blieb. Eine der ersten deutschen Zeitschriften, die Miscellanea Curiosa Medico Physica von 1670, wurde noch in lateinischer Sprache verfasst, während die meisten anderen in Deutsch erschienen, wie die Relationes Curiosae, die Monatsgespräche, die monatlichen Unterredungen einiger guter Freunde von allerhand Büchern und anderen annehmlichen Geschichten.
Ach, guck mal, das ist unser,
von 1689.
Jetzt kommt's raus. Das ist der große Vorläufer vom Podcast. Von
ja, würde ich, jetzt auch sagen. Also seit 1689 gibt es.
In alter Tradition.
Ja. Und schön. Die neue Bibliothek. Heute Audio.
Entschuldigung, nochmal 1600?
89.
Ja, guck mal. Und 1693 wurde die erste Frauenzeitschrift veröffentlicht.
Guck mal.
Da ging es um Mode, Kosmetik, Liebe, Partnerschaft und Haushaltsführung. Gesunde Lebensweise?
Na bravo.
Gut, so jetzt wollen wir noch gucken, populär.
Ja, wann wurde das überhaupt? Sagen wir mal.
Populärwissenschaftliche Literatur.
Mhm.
Geschichte.
Ach so,
keine Zeitschriften. 89. Das sind jetzt einfach nur Bücher. Problem überhaupt ein Hauptdokument der Aufklärung. Also in der Aufklärung gab es auf jeden Fall diese populärwissenschaftliche Idee.
Von welcher Zeit ist dann da die
Wegen. Zu den Wegbereitern für die Popularisierung im technischen Bereich zählt Johannes Beckmann, 1739 bis 1811, der im 19. Jahrhundert die allgemeine Technologie entwickelte, um technische Allgemeinbildung zu verbreiten, die auch im Alltag nützlich angewendet werden konnte. Das ist also im Bereich der Naturphilosophie und Physik gab es seit Beginn der Aufklärung einzelne Schriften, die wegen ihrer allgemeinverständlichen Stils außerordentliche Popularität genossen. Das sind, um nur zwei einflussreichen Werke zu nennen, René Descartes' Principia Philosophiae von 1644, ein Vorgängerwerk der Aufklärung von dem Philosophen, der die populäre Darstellung auch als Anzeichen für die Klarheit des Wissens methodisch forderte. Und Moment, lass mich den Satz noch zu Ende bringen. Mhm. Und Eulers Lettre à un Prince, ja, ist wieder Französisch, de Allemann. Also Prinzess de Allemann. Was? Leonard wo? Eulers.
Lettre à une Princesse d'Allemagne. Ja, Briefe an eine deutsche Prinzessin.
Ach so, der hat doch mit der von Hannover da geschrieben.
Ja, guck.
Populärwissenschaftlich.
Mhm. Mhm. Ja, vielleicht.
Was macht das denn für eine Wissenschaft gewesen sein?
Prinzessin Friederike Charlotte von Brandenburg-Schwedt.
Naja, nicht Hannover. Ganz Hannover, aber.
Genau. Okay, nee, da war ich auf der falschen Prinzessin. Okay, ich ziehe das zurück.
Gut, dass du da wieder runtergekommen bist. Ja.
ja.
Hier kommen wir doch nochmal zu den Frauenzeitschriften. Ich fände es irgendwie sehr nett, die Vorstellung, dass da auf dem Schiff auch so ein bisschen so Frauenzeitschriften.
Das wäre es. Das wäre es, aber das verträgt sich aber jetzt nicht mit der homophilen Einstellung von Herrn, wie heißt er nochmal?
Nemo.
Wern.
Ach so,
Wern.
Jules.
Naja, gut, ich meine, vielleicht findet er sich dann ja doch durchaus auch hier, weil schon in der ersten The Ladies Mercury gab es eine Kummerspalte. Fragen Sie.
Das gibt's doch überhaupt nicht. Das denkst du dir jetzt gerade aus.
Nein, das denke ich mir nicht aus.
Wann war das? 1693.
Das kann aber. Warum nicht? Das waren ja auch schon Menschen.
Ja, die hatten auch schon Probleme. Die
hatten auch schon Sorgen und Nöte.
Bravo von 1693.
Ja, genau. Ich weiß ja nicht, welche Probleme die da, ne, so, aber wie so auf der Prinzessin.
Wie man das so rauf und wieder runterkommt, genau. Ja, das ist ja oft so, ne? Wir halten uns für so, so modern aufgeklärt und so, was soll ich sagen, besonders, aber wenn man tatsächlich ein paar hundert Jahre zurückgeht, vieles findet sich schon auch da.
Mhm.
Aber interessant wäre es tatsächlich, so, sich zu überlegen, populär wissenschaftlich, also was könnte denn für den Hausgebrauch sozusagen an wissenschaftlichen, von wissenschaftlichen, nein, welches Interesse des Hauses kann denn die Wissenschaft damals gedeckt haben? Ich hätte jetzt schon spontan gedacht, ja, alle reden von der Dampfmaschine, ich will wissen, was das ist. Also versuche ich irgendwie rauszukriegen, was die Dampfmaschine ist. Aber das ist ja deutlich früher.
Genau.
Was, du sagst Geschichte, Philosophie?
Ja, jetzt und Technik. Also die Technik ist, denke ich, ja auch, wie funktioniert eine Mühle, wie wende ich Dinge an, wie produziere ich was.
Ja, oder vielleicht sogar ganz simpel, wie füge ich zwei Bretter aneinander, sodass dass das Regal nicht auseinanderfällt oder so. Aber das ist ja keine Wissenschaft.
Mehr so
das ist ja mehr Handwerk. Ne?
Genau. Aber also ich denke, das muss man auch noch unterscheiden, weil das Erste, was ihr genannt habt, zu Wegbereitern der Publizierung im technischen Bereich, ne, der im 19. Jahrhundert die allgemeine Technologie entwickelte. Mhm. Also Und diese Naturphilosophie, auch mit der Royal Society und so, das ist ja, ja sozusagen erste Anfänge der Wissenschaft überhaupt, die versucht haben, Dinge zu ordnen und auch so allgemeine Prinzipien rauszufinden. Mhm. Das ist ja Naturgesetze halt im Sinne von, das ist immer so. Mhm. Das ist ja jetzt gar nicht so, ja, weiß ich nicht, die Griechen haben das auch schon gemacht, aber doch irgendwie noch anders, also mit einem anderen Verständnis, glaube ich.
Mhm. Na gut, aber gehen wir mal davon aus, dass jetzt da auf dem Tisch wahrscheinlich nicht irgendwie so ein populärwissenschaftliches.
Von wann ist das Buch hier nochmal?
1800.
Ja. Er kann es schnell rausfinden. Irgendwas in der 80 oder so war das.
Ne? Ich bin im Flugmodus. Ich muss das machen.
Ach. Haben wir, glaube ich, schon 10-mal.
Ja. Man sollte vielleicht mal so einen Zettel machen.
Ach, 1870, 69
erschienener Roman. Genau so, 1870, weil hier bei den populärwissenschaftlichen zu den ersten Zeitschriften in Massenauflage, die sich auch mit der Vermittlung von Wissenschaft befassten, zählten Chambers Edinburgh Journal von 1832 bis 1956. Und The Penny Magazine 1832 bis 1845. Das Pfennig Magazin Leipzig 1833 bis 1855. Und die kurze Zeit danach gegründete Gartenlaube Leipzig seit ab 1853, was sich so anhört, als ob es die Gartenlaube immer noch gibt.
Ja.
Waren Vorreiter des Genres auf dem deutschen Markt, deutschsprachigen Markt.
Trotzdem glaube ich, dass das Penny Magazine nicht dort auf dem Tisch gelegen hat.
Nee.
Weil das war nämlich aimed at the working class. Und ich glaube, das hätte er sich da nicht auf den Tisch gelegt.
Ja, das würde ich auch sagen.
Mhm.
Das war damals ziemlich berühmt. Ich habe da vor kurzem eine Doku zugesehen. Oder zumindest tauchte das in der Doku auf. Auch als Geschäftsidee. Also irgendjemand hat dann gesagt, okay, wir machen ein ganz billiges Produkt, ein Penny. Und das hat dann einen riesen Absatz gefunden. Und irgendjemand hat das dann als Import sozusagen hier in Deutschland auch versucht.
Ja, genau. Das ist ja dieses Pfennig-Magazin. Mhm.
Das hat aber nicht so.
Nee, genau. Das ist nur 22 Jahre.
Ja. Das nur gegeben. Okay, ich meine ja auch schon. Also, ja, wenn dein Start-up-Unternehmen 22 Jahre hält.
Aber das andere hat es 120 Jahre gegeben.
Okay. Gewonnen.
Das Pfennig-Magazin.
Genau, und das ist deswegen bankrott gegangen, weil es so eine intensive Nutzung von so aufwendigen Illustrationen hatte, die dann aber sehr teuer herstellbar waren. Und das konnten sie sich dann auf Dauer wohl nicht leisten, wenn ich es jetzt so richtig überflogen habe hier.
Nicht schlecht.
Ist schon auch spannend, was ist da so alles an Kommunikation. Das waren ja Medien. Das waren ja einfach die Möglichkeit, Informationen personenunabhängig zu vermitteln. Sonst hat es ja nur die Chance, irgendjemanden zu hören oder zuzugucken, dir das erzählen zu lassen, mündlich zu tradieren. Und plötzlich hatte man sowas Aufgeschriebenes. Na gut, in Büchern auch schon, aber.
Ja, genau. Also diese also ich muss sagen, ich lerne gerade dazu oder ich kriege einen neuen Eindruck von Geschichte. Ja. Wie das Leben früher war.
Ja. Tja, fragen Sie.
Und wie wichtig so ein Magazin auch war, um zum Beispiel Fische darin einzuwickeln oder so.
Das war ja in den Zeitungen.
Ach so, wir unterscheiden dann nochmal zwischen Zeitung
und Zeitschrift. Genau, das hatten Sie ja eben schon gesagt.
Ah ja, Zeitung. Zeitung, eher wie die tagesaktuelle.
Genau, ganz aktuelle Sachen, obwohl die da ja auch, ja, war jetzt gerade in diesem Wikipedia-Artikel ja auch, dass da so eine etwas erschienen ist im monatlichen Rhythmus und sie haben es aber eher in Zeitung geordnet. Die Zeit war eben schon langsamer.
Obwohl es ja sogar teilweise irgendwann mal Zeitungen gab, die in der Morgen- und in der Abendausgabe erschienen sind.
Zwischendurch mal, ja. Mhm.
Wahnsinn, was da schon alles gewesen ist und nicht mehr ist.
Ja, jetzt haben wir minütliche Ausgaben.
Ja, wie heißt das? In Echtzeit.
Ja, sozusagen.
Echtzeit. Okay, aber gehen wir wieder zurück zu unserer Bibliothek.
Genau.
Also.
Das harmonische Ganze war von elektrischem Licht bestrahlt, das aus vier glatt polierten Kugeln, die im Plafond zur Hälfte eingelassen waren, herabfiel.
Auch sehr modern, ne? So in die Decke eingelassene
LED-Strahler. Wusstest du, was Plafond ist? Ich musste das tatsächlich nachgucken.
Ich musste es auch nachgucken. Ah, okay, gib ruhig an.
Ich habe es auch nachgeguckt.
Ja. Ich meine, ich kannte das Wort, Plafond ist mir irgendwie geläufig, aber ich hätte nicht gewusst, ob das jetzt der Boden ist, die Wand, die Decke, ein Sofa, hätte für mich irgendwie alles sein können. Ja,
okay, aber es ist einfach eine flache Decke, ne? Deckendecke, so.
Ja, eine Zimmerdecke. Bauteildecke.
Genau, und da jetzt so, also ich stelle mir das 1870 ziemlich modern vor.
Ja. Hm, natürlich.
Glattpolierte Halbkugeln oder so. Da hatten wir doch wahrscheinlich die Glühwendel, ne? So gerade mal.
Ja, wahrscheinlich. Wir wissen es jetzt gleich.
Edi und Sohn gucken gerade nach.
Was sagt er, der Herr Edison Bartholdi?
Tja, draußen gab es die Bogenlampen.
Ja.
Die mussten aber, die waren so extrem hell, ne? So, ja. Die mussten hinter Milchglas gedämpft werden und konnten deswegen drinnen nicht genutzt werden.
Also dann werden die ganz schön heiß. Die brauchen auch ganz schön viel Strom.
Auch das ist wahrscheinlich die Lichtbogen gemeint, oder? Lichtbogenlampen. Die werden mit Sicherheit sehr hell sein, ja.
Richtig 1879 war Edison erst.
Okay. Mhm.
1879?
Yep.
Das hat er schon vorweggenommen.
Ja, aber na, das heißt, er muss von was anderem ausgehen als von Glühlampen.
Ja, von der Sonne.
Hier steht noch.
Leuchtende Kugel.
Vorher gab es noch die Jablotschkowsche Kerze als eine spezielle Kohlenbogenlampe. Mhm. Da brannten zwei Kohlestifte ab und das gab dann 1 bis 2 Stunden Licht.
Aber jetzt elektrische. Ja. Ja, also die brannten, es war schon eine Lichtbogenlampe. So.
Ja. Genau, war aber auch nur draußen, ne? Also weil auch so extrem.
Ruhst du wahrscheinlich auch ganz doll, oder was?
Oder? Also insofern, also elektrische Innenbeleuchtung war definitiv
noch gar nicht. Guck mal.
Noch nicht erfunden.
Hat sich hier irgendwas ausgedacht. Aber tatsächlich zu sagen, ich mache mir eine Sonne, rund. Mhm. Und also ich nehme mir irgendein Ding, was aussieht oder was Ähnlichkeiten zur Sonne hat und baue das in meine Decke ein. Wie auch immer das dann technisch realisiert wird. Also machen wir das mit LED-Streifen. Okay, also. eine Bibliothek mancher Palast auf Erden Ehre machen würde. Also tatsächlich, die Frage, finden Sie im Studierzimmer Ihres Museums eine so vollständige Ruhe? Wahrscheinlich kann man die ernsthaft mit Nein beantworten.
Ja.
Und es sind tatsächlich 12.000 Bücher, die er da untergebracht hat.
Ja, nicht schlecht.
Mein Gedanke ging an, wie schwer sind die denn, bitteschön?
Ja, aber das spielt ja keine Rolle, weil ich meine...
Unter Wasser wiegt das doch nichts.
Genau. Das ist jetzt nicht so das Problem. Also womit ich eher ein Problem habe, ist die Größe dessen, was er da beschreibt. Und irgendwie kenne ich es nur so auf Schiffen und in U-Booten insbesondere ist es mal eng.
Genau.
Da ist Platz Mangelware.
Ja, bei ihm nicht. Sein Nautilus ist groß.
Ja.
Hier der nächste Raum, der ist irgendwie 10 Meter oder was, ne? 6 Meter hoch. Das ist ja auch völlig absurd.
Ja.
Wo war das denn noch? Ja, jetzt springe ich schon weiter, ziemlich weit nach vorne. Der Kapitän öffnete eine Tür gegenüber der, durch welche wir in die Bibliothek gekommen waren, und wir traten in einen sehr großen, glänzend erleuchteten Saal. Er war vierseitig, mit abgestumpften Ecken, 10 Meter lang, 6 breit, 5 hoch.
Ja.
5 Meter hoch, das ist ein
Kirchensaal. Mit Orgel drin.
Bei Schiffen ist das der Maschinenraum, der ist manchmal auch 5 Meter hoch.
Ja.
Aber da steht ja auch eine Maschine drin.
Keine Orgel.
Keine Orgel.
Ja, also irgendwie scheint in der Nautilus, in dem Nautilus, in der die das Nautilus keinen Platzmangel zu herrschen. Nee. Das ist schon erstaunlich.
Witzig. Gigantismus.
Ja.
Okay, also das Gewicht spielt keine Rolle. Das Schiff hat genug Auftrieb. Und dann erklärt er ja das, wo ich vorhin gesagt habe, also Zeitschriften, ne, müssten ja eigentlich dann neu sein, das sind es nicht. Das sind die letzten Broschüren und Zeitschriften, seitdem ich lebe, an jenem Tag habe ich meine letzten Bücher, meine letzten Broschüren und Zeitschriften gekauft, bevor er unter die Erde gegangen ist.
Also nochmal zu den 12.000 Büchern, ne?
Ja.
Könnt ihr das mit irgendwas in Relation setzen? Also mit anderen Beständen von Bibliotheken?
Wie viele
Bücher andere Bibliotheken so wohl haben?
Ja, jetzt also so eine Universitätsbibliothek hat viel, viel, viel mehr.
Würde ich auch sagen.
Ich glaube...
Die Bereichsbibliothek Mathematik oder Bereichsbibliothek Statistik, dritte Etage.
Die würde ich auch in der Größenordnung, könnte ich mir vorstellen, dass die ein paar tausend...
Ja, 12, aber dann weniger als 12.
Ja.
Ja, gut, aber es ist schon so 4, 5...
Ja.
1000 Bände und ich würde so eine Universitätsbibliothek auf jeden Fall sechsstellig.
Das wollte ich auch gerade sagen. Würde ich auch. Hast du irgendwelche Angaben da?
Ja, genau. Ich habe nämlich gerade mal geguckt, weil also hier steht, also die TU Dortmund insgesamt, ja, also nicht nur die Zentralbibliothek, inklusive, haben 1 Million Bücher.
Ja, das finde ich jetzt.
Und auf der anderen Seite die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, also jetzt die Zentrale da in der Innenstadt.
Ja, die hat nicht so viel, die hat 30.000 oder so, 40.000.
Die hat nur 4.600.
Was?
Steht hier, 4.600 Bücher.
Ja, die ist nicht so groß, ist ja auch nicht so groß. Hast du auch für andere Zahlen, also jetzt zum Beispiel in Hörde, also so eine Stadtteilbibliothek, weil da würde ich jetzt auch sagen, die ist nicht mehr kleiner von der Anzahl der Bücher. Das sind auch ein paar tausend.
Doch, die ist kleiner. Die ist kleiner als die Bibliothek in der Innenstadt, das schon.
Ja, aber nicht viel. Also ich meine, weil die Bibliothek in der Innenstadt ja auch viel mehr bietet als nur Bücher, ne? Das jetzt.
Ja. Also das kommt mir auf jeden Fall wenig vor, würde ich sagen. Aber egal, aber nur so.
Ja, Spannend.
Schon, aber 12.000 ist schon nicht wenig.
Ja.
Das ist schon eine Sammlung. Und es kommt alles Mögliche drin vor, nur die Staatswirtschaft kommt nicht drin vor.
Ja.
Was ja. ist Staatswirtschaft? Ist das Makroökonomie?
Ist so wie bei Nobelpreis, oder?
Was?
Ach so, nee, Quatsch.
Was?
Alles, nein, alles. vergesst. Streichen. Unsinn. Alles gut.
Was würden wir denn heute zur Staatswirtschaft sagen? Auch Staatswirtschaft?
Volkswirtschaft?
Volkswirtschaft, das ja, ist es. Danke. Ach so. Die Frage ist, was ja, welche Wirtschaft ist gemeint? Die ökonomische oder die politische?
Die politische. Ich hätte jetzt gesagt, die politische ist hier gemeint. Gut, habe ich jetzt nicht, überhaupt habe ich jetzt so ganz spontan, hätte ich das gesagt.
Aber es ist ja nicht die Staatslehre oder Staatskunde oder irgendwie sowas. Das hätte ich jetzt eher in Politik, aber sondern Staatswirtschaft. Und da würde ich schon eher um ökonomische Dinge, über ökonomische Dinge denken, nachdenken.
Vielleicht einfach die Dinge, die sich auf mehrere Menschen beziehen, weil das für ihn nicht interessant ist. Also Gesellschaft ist einfach nicht mehr sein Thema.
Mhm.
Naturwissenschaft, ja. Allgemeine Prinzipien, ja. Aber wie Menschen zusammenleben, aber in welcher Moral auch?
Nee, genau. Also Moral ist schon noch
ein Thema. Aber, ne? Ja,
also ich finde nicht, dass die Wirtschaft, also und das finde ich jetzt schon auch einen wichtigen Punkt, kommt mir so vor, weil er hat sich ja von den Menschen zurückgezogen. Ja. Wir sind wieder an dem Punkt, dass es irgendwas gibt, das ihn außerhalb der Gesellschaft gestellt hat. Und insofern finde ich diese Gesellschaftswissenschaften im staatlichen Sinne, also ja, schon Politik und Staatskunde. Du guckst jetzt nach, wie es im Original heißt. Du siehst sehr beschäftigt aus.
Nö, ich gucke, was ist Staatswirtschaft? Das ist derjenige Teil der Volkswirtschaft, in der wirtschaftlich relevante Entscheidungen von solchen Institutionen getroffen werden, deren Aufgaben überwiegend darin bestehen, Dienstleistungen eigener Art für die Allgemeinheit zu erbringen und die sich hauptsächlich aus Zwangsabgaben finanzieren, sagt das Gabler Wirtschaftslexikon. Also wofür gebe ich meine Steuern aus?
Ja.
Ja, ich würde das interessiert ihn nicht.
Nee, und ich würde es echt hier noch allgemeiner sagen, so was sind Staatsformen? Monarchie, Demokratie, Diktatur.
Anarchie.
Das interessiert ihn nicht. Das will, damit will er nichts.
Ist Anarchie eine Staatsform? Nee, kann ja eigentlich nicht.
Anti-Staatsform.
Na jedenfalls, das wurde ausgenommen. Moral, Literatur, exakte Wissenschaften, Schriften aus allen Sprachen. Und ich meine, er schließt sofort daraus, ne, dass sie geächtet sind. Das wissen wir ja auch nicht. Das ist ja seine Interpretation hier.
Ja.
Und was bedeutet die, dass die Bücher nach Rubriken geordnet waren, sodass er sofort zugreifen konnte?
Ja, dass eben mathematische Werke nebeneinander stehen und unabhängig davon, in welcher Sprache sie verfasst sind.
Ah, okay. Diese Rubrik, okay.
Und dass der Nemo halt viele Sprachen fließend sprechen und lesen kann, weil ihn das nicht interessiert, in welcher Sprache irgendwas geschrieben ist.
Boah, das ist eine irre Vorstellung, dass sich das einfach nicht juckt, ob das jetzt in Spanisch oder in Latein oder in was weiß ich auch mal geschrieben ist. Du kannst es trotzdem lesen.
Ja. Ja, das ist schon.
Boah, das ist schon eine besondere Vorstellung, ja. Schon klasse. Ich meine, manche Leute sortieren ihre Literatur ja nach Farben.
Ich.
Ja. Oder nach Größen. Ist ja auch doof, dass die Bücher alle so unterschiedlich groß sind.
Das ist in der Tat unpraktisch.
Ja.
Diese Zeit Sache. Darunter fanden sich denn auch die beiden Bände, welche mir so gute Aufnahme beim Captain Nemo verschafften. Und aus einem anderen Werke von Joseph Bertrand, welches, wie mir bekannt war, im Laufe des Jahres 1865 ausgegeben wurde, konnte ich entnehmen, dass die Ausstattung des Nautilus nicht später vorgenommen wurde.
Ja. Also, das ist sozusagen das aktuellste Buch, was
er gesehen hat.
Ja.
Dass also der Kapitän Nemo sein unterseeisches Leben seit höchstens 3 Jahren führt. Also das ist da.
Genau.
Und das ist erst 3 Jahre
alt. 3 Jahre alt. Und also deswegen kann er noch nicht länger als 3 Jahre unterwegs
sein.
Mhm.
Ja.
Nee, deswegen muss er mindestens 3 Jahre.
Nee.
Doch, er kann doch länger als 3 Jahre, aber...
Nee, kann er nicht, weil dann wäre das Buch nicht da. Also das ist genau...
Ja, genau.
Das ist genau das, was ich mich frage, weil...
Aber er könnte auch 2 Jahre unterwegs sein oder 1 Jahr. Also das genau. Ist ja... Dass das Buch da ist, sagt er erstmal, ist er nur eine...
Ja, höchstens
3 Jahre ist
er. Genau, der sagt ja aber höchstens. Aber andererseits steht hier, dass die Ausstattung des Nautilus nicht später vorgenommen wurde, nicht früher vorgenommen wurde. Weil irgendwie widerspricht sich das da hier gerade. Ne?
So. Genau, er müsste, also das ist wie Stefanie sagt, es müsste erwiesen sein, dass das letzte Werk ist, was dazugekommen ist. Danach gibt es keine mehr, dann ist das Neueste und dann kann man diesen Schluss machen oder gut, dann ist er 3 Jahre unterwegs.
Ja genau, aber seit höchstens 3 Jahren stimmt ja immer noch, die Schlussfolgerung, die er gemacht, höchstens 3 Jahre, vielleicht auch weniger, aber höchstens 3 Jahre. Höchstens. Aber dann müsste, dass die Ausstattung des Nautilus nicht früher vorgenommen wurde, weil das Buch ist ja da.
Das stimmt so.
Ne? Also ich meine, später und früher vertauscht, einfach in der Übersetzung wahrscheinlich. Wieder mal. Wir schieben alles auf den Übersetzer. Ne?
Ja,
der hatte das nicht so richtig. Es ist wahrscheinlich mit einem frühen ChatGPT übersetzt.
Das ist ein DeepL, was so deep ist.
Aber das ist ein Google-Übersetzer.
Google. So. Und die Bände, die das gute Aufnahme beim Kapitän erzeugen, das waren dann seine eigenen.
Genau.
Beim Lesen habe ich es verstanden. Beim Vorbereiten habe ich noch dran geschrieben, was war damit. Das ist okay. Höchstens 3 Jahre. Ja, dann dieser Saal ist nicht bloß eine Bibliothek, sondern auch ein Rauchzimmer. Das ist
die Bücher auch alle schön schnell verschwinden.
Genau. Das ist schon, also aus feuerpolizeilicher Sicht würde man das heutzutage nicht mehr so gerne sehen. Brandlast. Aber früher war das wahrscheinlich ein bisschen anders. Da war eine gute Bibliothek eben auch. Oder überhaupt, vielleicht auch heute noch stellen sich viele Leute Bücher irgendwo hin, damit es nach was aussieht. Aber lesen sie nicht.
Es gibt doch auch so, wie heißen die? Couchtischbücher. Nein, wie heißen die denn noch?
Kaffeetisch.
Nee.
Ja, heißen die so?
Nee. So Bildbände, die man sich hinlegt, damit es toll aussieht.
Schön aussieht. Ah. Mhm.
Ja.
So mittelalterliche Landschaften und so.
Genau.
Gut, also man raucht an Bord. Das ist ja schon, wo die Luft ohnehin knapp waschen. Also, gut,
die Staatswirtschaft heißt übrigens Dekonomie Politik.
Dicho?
Ökonomie, Politik.
Ökonomie, nicht Dichotomie. Nee, Dichotomie hätte ich jetzt nicht erklärt.
Also ist schon Ökonomie gemeint und nicht Staatstheorie.
Okay.
Mhm.
Also Volkswirtschaftslehrer.
Ja.
Okay.
Okay.
Okay. Okay.
Ja, gut, man kann also rauchen und siehe da auch. Da ist er unabhängig vom Land.
Ja.
Bei der Zigarre. Es muss nicht Tabak aus Havanna sein, sondern es kann auch aus dem Meer kommen.
Hauptsache Nikotin, Hauptsache es dröhnt.
Obwohl, so ganz glücklich ist er damit, dann schmeckt es ihm ja dann doch nicht so richtig, als er dann...
Wieso?
Irgendwo sagt er das so.
Nö, genau umgekehrt. Vermissen Sie Ihre Landry, Herr Professor? Kapitän, von jetzt an mag ich sie nicht mehr. Was ja heißt, dass die so viel besser sind.
Ach so, ja.
So habe ich es auch gelesen, ja, genau. Ja. Wusstet ihr, was ein Brasero ist?
Nein. Ich weiß es immer noch nicht. Was ist ein Brasero?
Meine Erläuterung ist, es ist ein Becken mit brennenden Kohlen.
Sehr gut. Braucht man natürlich unbedingt.
Ja, das
auf dem Schiff.
Ja, eben. Ne? Also ständig so ein Becken mit brennenden Kohlen, damit du dir dann ab und zu mal eine Zigarre anzünden kannst.
Vielleicht ist das nur so ein Schälchen.
Ja, aber ja, aber trotzdem, irgendjemand muss sich ja darum kümmern. Von alleine.
Vielleicht ist das inzwischen auch also verfeinert worden, dass er auf Knopfdruck eine brennende Kohle ausgibt und sonst eben keine brennende Kohle ausgibt. Kann es denn sowas wie nikotinhaltiges Seegras geben eigentlich?
Bestimmt. Also nicht nur Tabak hat Nikotin. Also das finde ich jetzt nicht so, kommt mir nicht so komisch vor.
Ja.
Nikotin in Pflanzen. Zum Abwehr von Fressfeinden.
Ah, das ist der Grund. Ich fragte mich nämlich, warum ist da überhaupt Nikotin drin? Aber das könnte ich dir bei der Tabakpflanze auch nicht erklären.
Natürlicherweise kommt Nikotin in geringen Gehalten in Lebensmitteln, verliefernden Nachtschattengewächsen wie Karotten, Tomaten, Auberginen, aber auch in anderen Pflanzen wie Blumenkohl vor.
Oh. Nikotin?
Ja, okay. Steht hier zumindest bunt.de.
Also müssen wir demnächst mal Blumenkohl rauchen.
Muss aber wahrscheinlich ziemlich viel.
In Wasserpflanzen.
Tja, die gibt es sicher nicht.
Aber klar, eine Pflanze muss sich gegen Fressfeinde zur Wehr setzen und dann macht sie sich das irgendwie.
Nein, das ist jetzt für Kugeln ein bisschen zu hoch.
Also, sie macht natürlich nicht, aber im Laufe der Evolution haben sich dann eben die Varianten herauskristallisiert, die irgendwie nicht lecker schmecken, den Fressfeinden, und die haben dann halt Bestand. Alle anderen wurden ja aufgefressen. Also, das ist ja immer dieses Spiel von Mutation und Selektion.
Ja.
Was für uns dann so. In der Rückschau sieht das so aus, wie alles so gedacht und gewollt und bestimmt. Aber letztendlich hat sie einfach nur das durchgesetzt, was irgendwie, wie sagt der Herr David, am fittesten ist. Und nicht im Sinne von sportlich fit, sondern angepasst fit. Ja, gut. Jetzt haben sie ihre Zigarre geraucht, ihr Seegras, und dann gehen sie in dieses andere Zimmer. Neben der Bibliothek. Dieses riesige Ding, was wir gerade schon mal nochmal besprochen hatten.
Und da sind dann die
diese Ausstellungsstücke. Ein Museum.
Ja.
Alle Schätze der Natur und Kunst vereinigt. Einerlei künstlerisches Beiwerk, was das Atelier eines Malers kennzeichnet. Staffelei, Bilder, Farbe, Pinsel, sowas. Was habe ich denn hier dran stehen? 30 Meisterwerke in gleichförmigen Rahmen um glänzende Panoplien oder Panoplien gruppiert. Da musst du erstmal gucken, was Panoplien sind. Dekorative Komposition aus Elementen einer antiken Rüstung, Schildern, Waffen und Fahnen.
Aha. Oh, wie schön.
Und als ich das so gelesen habe, habe ich mir gedacht, ja, tatsächlich, ab und zu sieht man das ja irgendwo.
Die so drapiert sind da.
Ja, auch in amerikanischen Gerichtssälen oder so, dass irgendwo in der Ecke so eine Fahne drapiert ist oder irgendwas. Und das nennt man dann wohl Panoplie.
Na denn.
Die Gerüstung. Ja, es gibt sogar Begriffe dafür. Also ich bin immer wieder fasziniert, was wir hier lernen.
Was es alles gibt.
Gut, und dann hat er lauter Museumsstücke da drin und jetzt fragen Sie, das alles echte?
Aber ja, sicher.
Nachbildung der schönsten antiken Muster.
Nachbildungen.
Nachbildung steht hier.
Nur diese Sachen aus dem Meer, diese Mollusken-Dinger, die hat er alle selber gesammelt. Ja.
Ein Kunstliebhaber, höchstens, mein Herr, vormals macht es mir Freude, diese schönen Werke der Menschenhand zu sammeln. Ich suchte begierig und unermüdlich, und es gelang mir, einiges Wertvolle zusammenzubringen. Dies ist meine letzte Erinnerung an die Erde, die nun für mich tot ist.
Also ein paar Unikate sind dabei, aber auch ein paar Nachbildungen so. Ne, für genau. Die und die Musiker, die da lagen, oder die... Naja,
Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer. Kennt ihr Meyerbeer? Alle anderen
habe ich schon mal gehört. Mehr, ja.
Okay. Herold, Wagner, Aubert.
Die sind alle tot wie Orpheus.
Ja. Und ich bin tot.
Ja, das ist komisch, ne? Weil er lebt ja eigentlich noch.
Ja, aber er ist für die Welt tot.
Die Welt tot.
Und für sich auch so ein bisschen. Der Kapitän in tiefen Gedanken versunken, vergaß seine Umgebung. Also irgendwie ist er ja auch nicht ganz unberührt davon, was ihn tot gemacht hat.
Nee. Irgendwas ist da ja passiert. Das kriegen wir ja irgendwann
kriegen wir bestimmt
irgendwann nochmal aufgelöst. Was ich so lustig finde, ist diese 6 Fuß unter der Erde. Das gibt ja auch so eine amerikanische Serie, da sind wir 6 Feet Under. Also das muss irgendwie das Normmaß für...
So tief wird man bestattet.
So tief muss man sein. Ich wüsste gar nicht, gibt es hier in Deutschland eine Vorschrift, wie tief man verbuddelt werden muss? Oder
bestimmt.
Was ist ein Fuß in 30 Zentimeter?
Ist aber Landesrecht.
90,8.
Wie bitte?
Bestimmt ist
ja, das. Ja, Bestattungsding ist Landesrecht.
Stimmt.
Ja, ist so.
Ja, in Schleswig-Holstein kannst du nicht so tiefe Löcher buddeln wie in Bayern. Das geht halt nicht.
Zum Beispiel.
Aber warte mal, 6 mal 30 Zentimeter? Was haben wir dann? 390, 1,80, ne? Also rund 2 Meter ist schon tief. Damit man auch bloß nicht wieder hochkommt, rauskommt. Kein Wunder, dass die auf dem Friedhof immer diese Bagger haben.
In Deutschland ist eine durchschnittliche Tiefe von etwa 1,50 Meter bis 2 Metern üblich. Die genaue Tiefe kann je nach Bundesland und Friedhof variieren. Einige Regionen erfordern eine Mindesttiefe von 1,50 Meter, während andere 2 Meter verlangen.
Ja, guck.
Irgendwie bin ich hier alles.
Das kann Deutschland dann ja doch wieder. Also so.
Ja.
Seine regionalen Spezialitäten sozusagen. Gut, da gibt es einen Springbrunnen mit einer einzigen Muschel von einer der größten Molluskenarten. Jo.
6, deren feinverzierter Rand 6 Meter Umfang hatte.
Und demnach größer war als die Riesenweihkessel in der Kirche zu Saint-Sulpice.
Die haben einfach was ausgelassen.
Wer? Wir?
Naja, wer auch immer da übersetzt hat. Weil hier im Original.
Jetzt ist sie im Original.
Ja. Wird nämlich noch erzählt, welche Kunstwerke da alle zu sehen sind. Und da habe ich mich nämlich. Wir sprachen ja gerade von den Frauenzeitschriften, ne?
Ja.
Und dann ist nämlich eine Madonna von Raphael, eine Jungfrau von Leonardo da Vinci, eine Nymphe, weiß ich nicht, und eine Frau von Tizian und die Anbetung, weiß ich nicht, von irgendwem.
Und alle nackig.
Das steht jetzt nicht so explizit da, aber zwei flämischen Bauernmädchen und Une Kermesse, was auch immer eine Kermesse ist, aber es ist offensichtlich auch was Weibliches. Na gut, ein Porträt von Holbein und ein Märtyrer von Ribera, aber
Viele Frauen.
Aber schon viele Frauen, genau.
Du meinst diese homophile
auch ein paar Seemänner.
Okay, was rettet's dann?
Ned Land und sein Sixpack und seine Kompanies.
Ja, aber genau, das...
Hat der Übersetzer sich gespart, diese...
Ja, die Ausführungen, und es ist relativ viel, was da alles drin steht, was da irgendwie...
Also du meinst, du dieses Partituren von Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Haydn, Meyerbeer, Herold, Wagner, Aubert und anderen... Ja. Ist nicht die einzige Aufzählung, die irgendwie etwas übertrieben ist.
Genau. Ja, genau. Also weil da stehen ja auch tatsächlich nur die Namen, aber bei den anderen wird sozusagen also wirklich viele Künstler benannt mit irgendwelchen typischen
Kunstwerken
dazu.
Nicht schlecht.
Also ein wirklicher Genießer. Der Herr Kapitän.
Ja.
Ja.
Fährt oh, eine Bibliothek und ein Museum durch die Gegend.
Ja.
Schon enorm.
Wenn man den Platz hat und es einem sonst langweilig werden könnte.
Ja, aber irgendjemand muss das doch abstauben. Oder staubt das in einem U-Boot nicht?
Doch, ich glaube auch. Das ist, hindert nichts daran.
Naja, wenn das mit gefilterter Luft beschickt wird.
Oh, ich muss mich mangels Französisch-Kenntnisse entschuldigen.
Es waren doch alles Männer.
Nee, es sind die zwei flämischen Bauernmädchen sind zwei flämische Landschaften. Ach, und ja. Kermes ist einfach eine Kirmes.
Okay.
Ja. Und hier steht, also bei Marien hätte ich ja gedacht, das sind die Seemänner, ne? Aber hier steht, es wären, naja, es ist vielleicht, also die Bell vielleicht, ne, sagt dann, es wären Marinen von Backhüsen und Vernet, keine Ahnung. Also was Marinen sind, also Häfen oder sowas.
Ja, eine Marina, ne?
Ja, aber gut, also vielleicht doch keine Seemänner und nicht nur nackte Frauen.
Oh, schade.
Ja.
Aber eine Meerjungfrau könnte doch auch eine Marine sein, oder? Die würde doch auch irgendwie passen.
Das stimmt. Ja.
Naja, jedenfalls was fürs Auge. So, zum Gucken.
Genau, also hier Herr Backhüsen hat auf jeden Fall viele Schiffe im Sturm gemalt und dann vielleicht auch mal noch eine friedliche Marina. Gut, aber wenig Seemänner. Schade. Ich hätte gedacht, kann man mal gucken, vielleicht gibt es da ein schönes Bild von so einem Seemann mit Sixpack. Hätte ich mir bestellt und an die Wand gehängt.
Aber gibt ja andere
Menschen, die man sich bestellen kann. Ja. Bilder, die man Bilder sich bestellen
von
kann.
Männern mit
Sixpack. Ja, da fällt mir.
ja.
Tom ein.
Hatten wir aber schon mal.
Okay. Gut. Gut, Entschuldigung, wir waren schon woanders. Ich musste nur einmal zurückspringen und hier, weil irgendwie fehlte mir was.
Ja, aber das ist ja schon spannend, dass da, ich meine, es kommt einem schon ganz schön ausführlich vor, dieses Buch, aber das ist im französischen Original noch ausführlich. Ist schon,
ja.
Karl May lässt grüßen. Ja, und da wird halt aufgeführt, was er alles hat, bis zu Perlen aus den Muscheln.
Ja. Aber also den Begriff des Conchiliologen fand ich ja auch sehr schön. Habt ihr das auch gegoogelt?
Mhm. Muschelforscher habe ich da auch für mich.
Ja, und vor allem, der sich insbesondere mit den Muschelschalen beschäftigt.
Ach, ein Muschelschalenforscher.
Ein Muschelschalen.
Muschelschalenforscher.
Gonschü.
Als Muschelschalenforscher ist so ähnlich wie Gonschiliologe.
Muschelschalenforscher, ja, schon.
Schon herausfordernd, so am Ende des Tages. Dann
lieber Perlentaucher. Das kann man leichter sprechen. Ja, und dann hat er noch gedacht, wo hat er bloß das Geld her, um sich das alles kaufen zu können? Nein, habe ich selber mir den Großteil selber gesammelt. Ja. Eigenhändig. Und es ist kein Meer, das ich dafür nicht durchforscht hätte.
Ja, ist schon ein bisschen rumgekommen in den 3 Jahren.
Ganz schön rumgekommen. Hat er auch eine Tauchausrüstung?
Ja, irgendwie schon, ne? Aber haben wir noch nicht. Sind wir noch nicht vorbeigekommen.
Oder ja, bestimmt so eine Glasglocke, die er sich über den Kopf stülpen kann. Ja,
so ein Roboterarm.
Oder eben, Nautilus hat so einen Roboterarm.
Ach so, von außen und dass er dann von innen das...
Aus dem Trockenen.
Vielleicht hat er auch noch so ein Mini-U-Boot, mit dem er irgendwo
rausfahren
kann, ja.
Das würde uns alles nicht wundern.
Ja.
Gut. So, und jetzt gibt es noch irgendwelche technischen Instrumente.
Ja. Ist auch süß, ne? Wenn ich für die Sammlung, für die Bibliothek und das Museum meine Bewunderung erschöpfte, was bleibt mir dann auch für das Schiff?
Wenn Bewunderung da so einen,
aufgebraucht ist, ist es aufgebraucht. Ne? Kann genau, kommen, was
nur,
will.
Gibt es halt
sehr schön.
Nur so eine endliche Menge von.
Mhm. Genau.
Und kanntet ihr denn den Begriff des Cicerone?
Nee.
Nein.
Was ist denn ein?
Ein Fremdenführer.
Ah, und wieso heißt der Cicerone?
Das weiß ich nicht. So genau habe ich nicht geguckt. Ich habe nur Cicerone geguckt und dann stand da, dass das so ein scherzhaftes Wort für einen sehr viel redenden Fremdenführer ist. Vielleicht hat Cicero ja so viel geredet, ne?
Das kann natürlich sein.
Aber die Wikipedia Ferner weiß mehr.
Ferner wird Cicerone seit dem Mitte des 19. Jahrhunderts als Buchtitel für Führer durch berühmte Kunststätten gebraucht.
Ah ja.
Also auch Bücher können, also so fremden...
Gut, vermutlich soll der Begriff an Marcus Tullius Cicero erinnern, der wegen seiner Eloquenz und seiner Lehrmethoden berühmt ist. Also tatsächlich, er war's. Der Marcus Tullius.
Und der heißt aber auch wirklich Cicerone, nicht Cicerone.
Die einen sagen so, die anderen sagen so. Die Tonaufnahmen vom alten... Ja, das ist ja der Italiano. Wir reden ja von dem alten Lateiner.
Ach so, ja, okay.
Cicero.
Dass der Italiano Cicerone sagt, ja.
Cicerone klingt auf jeden Fall so frisch.
Cicerone.
Wie ein prickelnder Aperitif.
Ja, das stimmt. Ne? Feinperlig.
Spritzig.
Genau.
Mhm. Ja, und was sagtest du, da sind irgendwelche Gerätschaften?
Ja.
Physikalische Instrumente, genau.
Doch, ich sehe, dass die bewegende Kraft, welche der Nautilus in sich schließt, die Vorrichtung, um seine Bewegung zu lenken, das mächtige, ihn beseelende Agens, dieses alles meine Neugier im hohen Grade auf sich zieht. Ich sehe an den Wänden dieses Salons Instrumente, deren Bestimmung mir unbekannt ist. Darf ich wissen?
Was können das für Instrumente sein? Anzeigerinstrumente?
Ja, denke ich.
Reagenzgläser?
So. Nee, sondern so Anzeigeinstrumente. Tiefenmeter. Das
können ja auch so Glasröhre sein, wo dann irgendwie so
und, was und so rumschwappt. Skalpell und Schupfer.
Und eine Trompete.
Ja, okay. Womit wir die Instrumente dann durchhaben.
Genau.
Ja. Nein, aber ich würde jetzt eher so Tachometer.
Ja, so genau. Aber er erklärt es ihm nicht. Also jedenfalls nicht sofort.
Nicht sofort.
Ne? Weil er will ihm erst sein Zimmer zeigen, seine Kabine.
Haha, genau. Darf ich dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen?
Ja, wobei, also... Er führt das ja so ein, als würde er sagen, kommen Sie erstmal an, ne, gehen Sie in Ihr Zimmer, gucken Sie sich um. Ich hatte schon gedacht, das ist der erste Verweis auf Stubenarrest, weil das ist ja die Regel, und die ja. Sie sich gegeben haben. Aber im Grunde ist es nur so ein Durchgehen.
Ja, ne, hier, das zeige Ihnen mal die Räume.
Ja. Weil Sie sind dann Nachbarn.
Ja.
Und können sich durch eine Zimmertür. Das ist ja auch
vielversprechend.
Ihr Zimmer stößt an das Main. Gibt es wohl auch eine Verbindungstür direkt von A nach B? Ja, sodass man nicht durch den Salon muss, um sich des Nächtens besuchen zu können?
Ja, das wäre mir schon nicht ganz geheuer, ehrlich gesagt. Da würde ich schon eine Muschel vor die Tür legen, dass keiner reinkommt. Ja. Jo, der Kapitän selber wohnt mönchisch. Ein eisernes Lager. Aber wahrscheinlich schon mit einer Decke drauf. Also der wird ja jetzt nicht in Eisen schlafen. Arbeitstisch, Toilettenmöbel, halbdunkel. Nichts für die Behaglichkeit, nur das streng Notwendige. Sehr schön.
Ja. Also da ist einiges gekürzt, wenn ich das mal so anmerken darf.
Ach, okay.
Also hier bei den bin jetzt nochmal bei den Konfiliolog, der ein bisschen nervöse Konfiliologe, was er da alles findet an tollen Mollusken und so weiter. Und da wird das nochmal wesentlich weiter ausgeführt, was es da alles zu sehen gibt und von wo. Aus dem Indischen Ozean und aus, weiß ich nicht, den Meeren von Nouvelle-Hollande. Wo ist denn das Neu-Holland? Wo ist Neu-Holland?
Das kriegen wir raus.
Und Senegal.
Ah, warte mal, Neu-Holland.
Und Java.
Ist eine Kolonie von Holland, ne?
Und Golf von Mexiko und Amerika und
Neu-Holland steht für Australien, vor der Besitznahme der gesamten Landmasse durch das britische Empire im 19. Jahrhundert.
Also Australien, Neuseeland, Amerika,
außerdem
Afrika.
Ist Neu-Holland Kassel ein Ortsbezirk in Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. Neuholland Liebenwalde, ein Ortsteil der Stadt Liebenwalde in Brandenburg.
Auch
eine
nicht.
Kurzlebige niederländische Kolonie, 1630 bis 1654 im Nordosten Brasiliens. Neuholland, St. Petersburg, eine Insel in St. Petersburg, Russland.
Also, um es mal so zu sagen, da sind knapp 2 Textseiten. Ja gut, hier ist eine Textseite deutlich kürzer.
Deswegen musste der Martin nur so wenig lesen.
Zum Glück. Genau. Ich hätte da alles aufzählen müssen.
Aber da wären wir nochmal so durch die Welt gekommen, ne? Also wo sie überall waren. Jetzt wissen wir nur aus allen Meeren der Welt, aber hier hätten wir sie nochmal alle benannt gehabt.
Okay. Aber ich habe gerade Kap Horn gesagt, weil ich meine die Stadt Horn.
Ja, nach dem holländischen Kapitän oder wie so hieß der doch, ne? Also der kommt. Also
das hat ja auch irgendwas mit Holland zu tun, deswegen ganz falsch war meine Assoziation nicht. Hat nichts mit Neu-Holland zu tun.
Genau, aber der Kap Horn heißt so, weil der Kapitän aus Horn in Holland kam oder so ähnlich, ne?
Ja. Komm, oder die Stadt heißt so, weil da holländische Schiffer.
Nein, Kap Horn, da heißt es doch.
Horn heißt der Kapitän?
Nein, nicht der Kapitän, sondern der Ort, wo der herkam.
Ja. Ach so. Ja, genau, das soll ein Ortsname sein.
Genau, so.
Ich dachte, die
Name. Kap Horn wurde von einer Expedition der Horner Australse Kompanie vom niederländischen Seefahrer Wilhelm Cornelius Schouten am 1616 beschrieben. Erst beschrieben und zu Ehren des Rates seiner Geburtstag, also Geburtsstadt, also der Herr Schouten hat Kap Horn nach seiner Geburtsstadt Horn genannt.
Das ist alles so verrückt, ne? Am südlichsten Zipfel von Afrika, was haben die mit den Holländern zu tun? Und schon, aber gut, kommt einer.
Amerika. Kap Horn ist am südlichsten Zipfel von Amerika.
Oh, wo bin ich denn?
Am Kap der guten Hoffnung.
Ah, genau. Ich bin am Kap der guten Hoffnung. Alles klar.
Gut. Ja, ich, entschuldige, ich habe
nein, nein,
so,
nein, ich,
was? Ja, denkst ja, du jetzt völlig ja. falsch? Aber nein.
Ich, nein. Ach, Südzipfel ist Südzipfel.
Ja, genau. Kap ist Kap.
Kap ist Kap und ein Kontinent ist wie der andere.
Hauptsache Erde.
Es gibt ja auch Kap Dänemark, ne? Das ist doch so ein Eis, oder?
Genau. No.
Ach nee, das heißt Kup.
Kup.
Nein, nein, es ist schon Kap Dänemark. Es gibt auch das Kap Nord. Wir nennen es nur Nordkap.
Oh Mann. Neben Neuholland gibt es übrigens auch noch New Holland.
Ja, das sind doch hier so Traktoren.
New Holland ist der Name folgender Orte. New Holland, Georgia, New Holland,
Ohio,
New Holland, Pennsylvania, New Holland,
Weber, Rossini, Mozart, Beethoven, Heidelberg, Herold,
und in Großbritannien, New Holland, North Lincolnshire.
Okay, aber
und außerdem ist es noch New Holland, Unternehmen, Marke von Landmaschinen und Baufahrzeugen des Konzerns CNH Industrial.
Ja, so.
Da, sag ich doch.
Aber jetzt zeigt er ihm seine Räumlichkeiten, ne?
So. Ja. Ein eisernes Lager,
Eintrag. Ja, und er so ganz mönchisch.
Ja.
Also die sitzen dann da im Halbdunkel oder der Stuhl ist in dem Zimmer vom Kapitän, ne? Nicht in dem vom Aronnax?
Ja.
Ja, genau, ja. Sie treten ein, genau, in das Zimmer vom Kapitän.
Und dann ergreift er das Wort, der Kapitän, und spricht.
Genau.
Ja.
Und das ist jetzt der Cliffhanger.
Ja, ja, also das ist ja jetzt wirklich ein sehr gewagter Übergang, ne, von einem Kapitel zum anderen.
Wenn mit Doppelpunkt
wenn, wenn aufhört. Der Satz aufhört und dann sagt er Doppelpunkt. Da habe ich erst gesagt, Moment, was jetzt? Da haben sie was vergessen. Aber ich kann das jetzt ist, bestätigen.
Das ist auch im Original.
Das ist auch im Original, exakt so.
Unmöglich, ja. Unmöglich.
Ja, das ist ein richtiger, cleverer Schriftstellertrick hier.
Mit allen Wassern gewaschen.
Auch das war schon 1800 irgendwann klar, dass man so schreiben kann.
Ja, oder auch nicht. Auch damals konnte man schon schlecht schreiben.
Naja, die ganzen schönen Teile sind ja offensichtlich ausgelassen, ne? So.
Aber was kommt denn jetzt wohl? Erklärt er eben die physikalischen Instrumente?
Ja, muss wohl. Also wie ja. und wie das Schiff betrieben wird und was so. Also alles andere wäre jetzt komisch, oder?
Das ist das Agens, das beseelende Agens ist.
Genau.
Das ist ja, also in meiner Fantasie gibt's das, wäre das ein Atomreaktor. Also, ne, dass so diese Selbstständigkeit, diese Autarkie, das wäre das Einzige, was ich mir zurzeit vorstellen kann.
Ja, aber ich meine, Atomreaktoren hatten die jetzt noch nicht so wirklich. Da wusste ich auch noch nicht so, dass es das geben könnte.
Von der Idee,
das heißt, das, was ich jetzt kommen wird als Erklärung, würde ich mal in den Bereich der Fiktion.
Das
ich glaube, das ganze Buch ist im Bereich der Fiktion.
Ach was.
Wenn ich das mal so anmerken darf, so ganz vorsichtig. Diese Hypothese mal in den Raum werfen.
Oh Mann. Aber der hat doch davon geschrieben, dass das in der Zeitung steht.
Na ja, gut, Bücher gab es schon. Ja, und
ja, er hat ja auch
Museen von, und Ausstellungsstücke ja. gab es auch schon und so. Also so, ist ja nicht nur fiktiv.
Nein, und
ja, schon. Aber wie wir schon gesagt, ne, die Beleuchtung da, die
elektrische
unter der, die genau, hat er sich ausgedacht.
Ja, das ist schon. Oder wir haben zumindest keine Idee, wie es gehen könnte. Glühbirnen waren es nicht.
Ja.
Bin ja mal eher gespannt, was das Geheimnis der Energie ist.
Ja.
Dressierte Delfine.
Auch eine gute Idee.
Gemolkene Zitterale.
Ja, wir werden es sehen.
Mhm.
Wir werden
hoffen
sehen.
Wir mal, dass wir nicht die Hälfte der Instrumente ausgelassen werden, ne?
Ja. Dann ja. Bitte aber vervollständigen durch das
französische Genau, dann müssen, wir, mal hier so Eigenübersetzung machen.
Ja, genau, so kompetent, wie ich das eben gemacht habe. mit flämischen Bauernmädels.
Genau. Oh ja, macht's spannender.
Finde ich auch.
Ja. Dann sind wir für heute am Ende des Kapitels und das heißt, mir bleibt es, mich von den Zuhörern zu verabschieden und Danke zu sagen für den Martin, fürs Vorlesen der schwierigen Worte.
Ja, der hat sich ja bemüht.
Muschelbiologe.
Er hat sich bemüht, Muschelforscher.
Muschelschalenforscher.
Muschelschalenforscher.
Was willst du mal werden, wenn du groß wirst?
Muschelschalenforscher.
Konchiliologe.
Ja.
Kind spricht deutlich.
Und von der lieben Stefanie.
Ja. Ja, was?
Verabschieden ja, und bedanken fürs Mitreden, ja, für das Meer hier.
Das rauscht,
das
rauscht.
Für das Meer, durch das die Nautilus pflügt.
Das französische Schäumling.
Achso, nicht fliegt, sondern pflügt. Mit
pflügt, fliegt, taucht. Ja.
Okay, ja, danke fürs Begrüßen und Verabschieden.
Genau, für und? Deine tolle Moderation.
Ja,
genau,
ja.
Deine Recherchen.
Wikipedia vorlesen.
Das halten Sie auch nächstes Mal wieder ein.
Wenn es heißt...
Wo sind die Muschelschallenforscher?
Schluss jetzt hier.
Okay. Tschüss.
Tschüss.